HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Uwe Westphal im Studio. Guten Abend.
This town.
Frankfurt ist eine Stadt, die seinen Charme erst auf den zweiten Blick offenbart.
Not the only town.
Und es wäre schön, wenn auch der anderthalbte Blick schon den Charme von Frankfurt offenbaren würde.
Aber die Frage ist, ob man es finanzieren kann, nicht?
This town.
Dass ich das wieder erleben darf, dass die Altstadt wieder aufgebaut wird.
Also wenn das so wird wie Disneyland am Römer, dann können wir darauf verzichten, dann lassen wir gerade so, wie es ist.
This town.
Schon teuer.
77 Quadratmeter sollte ich 1.600 ein paar gequetschte Nachzahlungen machen.
Wer es sich leisten kann, zieht weg. Es bilden sich soziale Ghettos.
Man muss gegensteuern. Wenn man das nicht tut und eine Stadt nur verwaltet,
das ist dann für jede Stadt ein Super-GAU.
This town.
Es geht quer über unser Haus drüber, aber man hat mir gesagt, laut Route fliegt dieses Flugzeug nicht über mein Haus.
Wenn es nicht 100.000 wären, sondern 80, dann wäre das gigantisch. Das wäre in dieser Republik einer der größten Zuwächse an Arbeitsplätzen, von denen wir alle leben, nicht zuletzt auch Sie.
This town.
Es ist alles hier. Das alles zu verlassen, das ist ja, das sind alles so Sachen. Einfach mal so weggehen, das ist auch nicht so leicht, ja.
It's a nowhere town. And I am leaving this town. You better believe that.
Tja, so ganz einfach ist es offensichtlich nicht, in Frankfurt zu leben und zu arbeiten. Sie wissen es, wir wissen es auch. Nicht jeder fühlt sich in der Stadt wohl und dass Stadtluft frei macht, das ist auch schon eine Weile her. Sogar der alte Friedrich Engels schimpfte 1845 über die englischen Industriemetropolen in seinem Buch über die Lage der arbeitenden Klasse in England. Verpestete Luft, Enge, Überbevölkerung, Krankheiten und Schmutz, so musste das Proletariat leben oder daran sterben. Tatsächlich, gute 170 Jahre Industrialisierung haben unsere Städte vor ernste Herausforderungen gestellt. Die Klagen der Bürgermeister und Bürger haben sich aber bis heute schwer verändert. Geblieben ist, die meisten Städte platzen aus den engen stadtplanerischen Nähten. Und nicht wenige Bewohner würden am liebsten die ultimativ global vernetzte Stadt haben. Mit einem kleinen Kiez, mit den kleinen Fluchten, den netten Cafés, preiswerten Mieten, netten alternativen Wochenmärkten und ganz sauberer Luft im lärmfreien Raum. Aber wie realistisch ist das alles? Umweltschutz, Verkehr und natürlich andere sogenannte harte wirtschaftliche Faktoren werden bei der Oberbürgermeisterwahl am 11. März in Frankfurt eine Rolle spielen. Wir möchten hier bei der Tag auf HR2 Kultur nicht so sehr auf die Parteien und die OB-Kandidaten schauen. Uns interessiert, was Bürger und Bürgermeister tun können, damit das Stadtleben lebenswert bleibt und ist. Wer von seiner Stadt spricht, meint damit seine eigenen Eindrücke und komplexen Befindlichkeiten, die man wahrnimmt, wenn man in der Stadt wohnt, sie aufmerksam beobachtet. Wilhelm Genazzino tat in Frankfurt genau das.
Die Menschen auf der Straße wirken heute wie übrig gebliebene Comicfiguren. In einem Terrassencafé sitzt eine junge Frau mit schmutzigem T-Shirt, blauer Sonnenbrille und grünem Haar. Die Frau neben ihr trägt trotz der Hitze schwarze Ledersachen. Sie trinkt eine Flasche Milch in einem Zug halb leer und verstaut die Flasche dann wieder in einer Plastiktüte. Ein paar Jugendliche mit McDonald's-Kappen auf dem Kopf und Bierflaschen in der Hand taumeln eng an den Schaufenstern entlang und grölen: Im Himmel gibt's kein Bier, drum trinken wir es hier. Neben dem Eingang des Gesundheitsamtes sind ein paar Edelstahlbänke aufgestellt worden. Ihr metallisches Grau und die eckige Form rufen in mir Ekelgefühle wach. Die Waschbetonplatten am Gesundheitsamt und die halbnackten, gegen sie gelehnten Männer passen plötzlich zusammen. An der Kreuzung Lindenstraße-Max-Beckmann-Straße steht ein Mann vor einem rechteckigen Stahlcontainer und verkauft Brathähnchen. Ich habe den Mann schon vorige Woche beobachtet. Täglich gegen 15 Uhr fährt er in seinem PKW vor und sucht für seinen Hähnchencontainer einen geeigneten Standplatz. Dann koppelt er den Container ab und parkt seinen PKW ein paar Straßen weiter. Er öffnet die beiden vorderen Flügeltüren des Containers und zum Vorschein kommen etwa 80 ganze Hähnchen, fertig aufgespießt auf 8 Drehspießen. Jetzt am Spätnachmittag verkauft er die meisten Hähnchen. Bis gegen 19 Uhr zieht starker Bratfettgeruch die Straßen hoch, gegen den offenbar niemand einschreitet. Gegen 19.30 Uhr schließt der Mann die Flügeltüren des Containers, bis er am nächsten Tag mit neuer Ladung zurückkehrt. Ich überquere die Kreuzung und biege in die Wupperstraße ein. Ein junger Drogenabhängiger bleibt vor mir stehen und fragt nach dem Gesundheitsamt. Ich deute mit dem rechten Arm nach hinten und sage: Sie sehen doch die drei neuen Ekelstahlbänke, oder? Genau gegenüber befindet sich das Gesundheitsamt. Mit einem trüben Aufblick bedankt sich der Mann und zieht weiter.
Den Verfasser dieser Zeilen, Wilhelm Genazzino, haben wir jetzt am Telefon. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Herr Genazzino, Sie sind Schriftsteller und Büchnerpreisträger. Das, was wir da gerade gehört haben, das war alles Frankfurt. Das sind Dinge, die Sie erlebt haben, gesehen haben, beobachtet haben. Das hat Sie alles stimuliert. Frankfurt, ist das für Sie so etwas wie ein kreativer Pool, aus dem Sie schöpfen?
Ja, das ist es immer noch. Also es war in früheren Jahren mal stärker. Das hängt aber damit zusammen, dass ich jetzt schon so lange hier bin. Aber wie soll ich sagen, der Grundton, also dieser Zug ins Extremistische, den gibt es natürlich in Frankfurt nach wie vor. Also besonders nach meinem Dafürhalten, also den Zug in die Glätte, nicht? Also diese unwahrscheinlich glatten Plätze vor der Oper oder vor der Börse oder die unglaublich lange Glätte der Hauptwache. Wenn es da geregnet hat und Frauen mit neuen Schuhen und Ledersohlen gehen über diese nassen, glatten Marmorplatten, dann kämpfen sie mit der Gefahr, dass sie ausrutschen. Und das gehört natürlich sozusagen zu den intimen Problemen der Innenstadt, die mich natürlich selbst als Beobachter auch am meisten interessieren.
Also das ist eigentlich nur eine Metapher, dieses Ausrutschen für Sie, dass vielleicht auch etwas in der Stadtplanung, in der Planung der Stadt insgesamt schiefgegangen ist?
Ja, das würde ich auch so sagen. Also ich kann sogar ein Datum festmachen. Für mich begann das Problem, als die Straßenbahnlinie Nr. 12, die früher durch die ganze Innenstadt fuhr, einfach verschwunden ist. Also man konnte vom Nordend aus bis, was weiß ich, nach Bockenheim mit der Straßenbahn fahren. Und das war eine sehr schöne poetische Einladung für die Leute, ihre Stadt wahrzunehmen, weil die Straßenbahn natürlich im Verkehr immer mal wieder stehen blieb und so weiter. Da konnte man da ruhig sitzen und die Gegend betrachten. Und das ist einfach verschwunden. Das ärgert mich. Also, und es ärgert mich besonders, weil es absehbar war. Also, mir fallen ein paar bekannte Großstädte ein. Also, was weiß ich, sagen wir mal, wie Lissabon oder Amsterdam oder gar New Orleans. Da verkehren überall sehr alte Straßenbahnen. Und dort ist niemand auf den Gedanken gekommen, die Straßenbahn zu streichen, weil die Leute kapiert haben, die gehört zum poetischen Programm der Stadt.
Das ist ja auch das, was wir als Touristen dann just in diesen Städten attraktiv und ganz spannend finden. Herr Genazzino, Sie haben ja ganz offensichtlich Veränderungen in dieser Stadt Frankfurt wahrgenommen. Entwickelt man da vielleicht so etwas wie ein kleines feindliches Verhältnis auch zu jenen, die Sie stetig verändern?
Ja, das tut man wohl. Also, wie soll ich sagen, man hält sie halt langsam für mehr oder weniger empfindungslose Bürokraten. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber es geht in diese Richtung. Und denn wenn man doch intakte, pulsierende Stadtteilgebiete sozusagen in eine in Glätte verwandelt, und dann hat man kein richtiges Feeling für die Gegend. Und Glätte ist immer Leere. Nicht, daran muss man denken. Also je glatter etwas wird, desto weniger Haken sind in der Realität drin, in denen sich das Gemüt der Betrachter und der Fußgänger festmachen kann, um Einzelheiten festzustellen.
Herr Genazzino, haben Sie schon mal einen Selbstversuch gemacht und sind Sie genau in die Ecken gegangen und in die Stadtteile, von denen Sie eigentlich sagen, ja, graue Stahl, Beton, Bänke, alles rutschig, alles nur noch Glas, Beton und Stahl, das wollen Sie eigentlich gar nicht. Haben Sie schon mal gemacht und sind Sie mal hingegangen und haben Sie was bei sich bemerkt?
Ja, natürlich, ich bin da oft, Also die kleine Bockenheimer Straße zum Beispiel, also die frühere Fressgasse oder auch der Opernplatz oder der Platz vor der Börse. Also das ist, wie soll ich sagen, oder andersrum gesagt, es ist verdächtig, wenn wie zum Beispiel vor der Börse so ein riesiger Stier aufgebaut werden muss, und dann müsste das schlechte Gewissen der Stadtplaner doch langsam sich an dieser Stelle bemerkbar machen, dann haben sie gemerkt, es ist von einem ursprünglich vorhandenen Reiz etwas verloren gegangen und jetzt wird er mit einer künstlichen Figur auszugleichen versucht. Das ist etwas Kompensatorisches. Und das kann man auch in der Zeile sehen, wo dasselbe ist, also mit diesen Alleenreihen und so weiter und mit diesem künstlichen Café in der Mitte. Also, nun gut, die Zeile ist ein Problem, das ist jetzt ein bisschen unfair von mir wahrscheinlich, das jetzt hier so einzumengen, aber es passt halt ganz gut in das Gesamtbild.
Das war Wilhelm Genazzino. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch und auf Wiederhören. HR2 Kultur, der Tag. Die Frankfurter werden bald einen neuen Oberbürgermeister wählen. Deshalb schauen wir genauer darauf, was Frankfurt eigentlich ausmacht. Denn, wie gerade der Schriftsteller Genazzino berichtete, gibt es viele sehr unterschiedliche Frankfurt-Impressionen. Claudia Sauter zu den Tatsachen, an denen man nicht so richtig vorbeikommt.
In Wilhelm Genazzinos Roman Das Glück in glücksfernen Zeiten wünscht sich Traudl ein Kind. Ihren Lebensgefährten Gerhard wirft das ziemlich aus der Bahn. Am Ende lässt ihn Traudl in die Psychiatrie einweisen. Die meisten Frankfurter Paare gehen mit Kinderwunsch pragmatischer um. 2010 wurden hier 7.359 Kinder zur Welt gebracht. Und die Bevölkerungsstatistiker im Römer jubeln. Damit setze sich ein Trend zum Geburtenüberschuss fort. Dieser ist ein Grund, warum Frankfurt wächst. Mehr als 692.000 Einwohner hat die Stadt. Tendenz ebenfalls steigend. Denn Frankfurt ist die Stadt mit der größten Arbeitsplatzdichte aller deutschen Großstädte. Auf 1.000 Einwohner kommen 910 Arbeitsplätze. Unter diesen Einwohnern sind solche wie in Genazzinos Roman Vom Glück in glücksfernen Zeiten, da malocht der promovierte Philosoph Gerhard in einer Wäscherei. Er ist sozusagen überqualifiziert, im falschen Leben gelandet. Auf dem Frankfurter Arbeitsmarkt sieht es etwas anders aus. Hier gibt es viele junge Führungskräfte, die sehr gut verdienen, und zwar in den Jobs, für die sie ausgebildet wurden. Stadtsoziologen sagen, an Frankfurt beobachte man die Renaissance der Großstädte für hochqualifizierte junge Menschen. Die wollen nicht mehr auf dem Land leben, sondern in der Stadt, dort, wo sie auch arbeiten. Diese Familien brauchen Wohnungen und suchen sie am liebsten in Vierteln, wo was los ist, wo es Kitas und Kneipen gibt und große Altbauwohnungen. Auch deshalb verändern sich citynahe Stadtviertel wie Nordend und Bornheim so rasant. Weil Wohnraum begehrt und knapp ist, steigen die Mieten in diesen Vierteln, und zwar kräftig. In Bornheim schnellte der Quadratmeterpreis auf 12 Euro hoch. Am teuersten sind in Frankfurt Neubauwohnungen und Altbauten, die vor 1920 errichtet wurden. Sie können sich nur Gutverdiener leisten. Die Folge ist eine massive Verdrängung ärmerer und älterer Mieter. Sie müssen an die Peripherie ausweichen, in weniger attraktive Stadtviertel. Dort sinken die Mieten sogar. So geht die Schere zwischen Zentrum und Stadtrand immer weiter auseinander. Das belegen auch die Zahlen des Stadtplanungsamtes eindeutig. Menschen mit niedrigeren Einkommen müssen aus den Innenstadtvierteln wegziehen. Die Polarisierung zwischen Arm und Wohlhabend wird größer. Diese Entwicklung kann die Stadtpolitik bisher nicht aufhalten. Fragt man Fachleute von der Industrie- und Handelskammer, prophezeien sie Frankfurt auch in nächster Zeit Wachstum. Der städtische Haushalt allerdings muss schrumpfen. Frankfurt ist verschuldet. Das Defizit beläuft sich für 2012 auf 271 Millionen Euro. Das hat viele Gründe. Der wichtigste ist der Einbruch der Gewerbesteuer. Deshalb muss die schwarz-grüne Regierung Ausgaben senken und Investitionen verschieben. Insgesamt sollen im laufenden Haushalt 88 Millionen Euro eingespart werden. Der Ausbau des Museums für Weltkulturen wird ebenso verschoben wie der Bau des Stadthauses in der Altstadt. Gespart werden soll auch an der Betreuung für Kinder unter 3 Jahren. Die Streichliste wird die Stadtverordnetenversammlung allerdings erst im Mai absegnen, nach der Oberbürgermeisterwahl.
Claudia Sauter über Haushalts- und Wohnprobleme sowie die sich stetig erweiternde Kluft zwischen Arm und Reich eben in Frankfurt. Budgetkürzungen gehören zur weit verbreiteten Praxis der Städte und Kommunen, denn alle sind hoch verschuldet. Vielleicht liegt das ja auch an der hohen Stadtplaner- und Architektendichte in Deutschland. Immerhin ist jeder 662. Bewohner in diesem Land Architekt oder eben Stadtplaner. Vielleicht aber auch nicht. Städtebauliche Probleme kann man unterschiedlich lösen. Kasimir Blaumilch hat in Ephraim Kischons Erzählung Der Blaumilchkanal seine eigene Methode entwickelt.
Donnerstag kam der Verkehr an der Kreuzung Allenby Road und Rothschild Boulevard in aller Frühe zum Stillstand. Noch im Morgendämmer war in der Mitte der Straße ein Zelt errichtet worden und vier verrostete, in weitem Quadrat aufgestellte Öltrommeln zeigten an, dass Straßenarbeiten im Gange waren. Um 6 Uhr erschien ein Straßenarbeiter mittleren Alters, der einen fabrikneuen pneumatischen Drillbohrer hinter sich herschleppte. Um 6.30 Uhr zog er mit diesem Bohrer zwei fußtiefe, einander überschneidende Gräben durch das Pflaster, und zwar dergestalt, dass sie die vier Ecken der Straßenkreuzung durch ein X miteinander verbanden. Um 7 Uhr ging er zum Frühstück. Um 10 Uhr war das Chaos nicht mehr zu überbieten. Die Ketten der wild hupenden Autos reichten bis in die Außenbezirke Tel Avivs. Berittene Polizisten nach allen Seiten Befehle brüllend sprengten umher, aber auch sie wurden vom höllisch Siedenden durcheinander verschlungen. Ein einziger behielt in diesem ganzen unbeschreiblichen Durcheinander den Kopf oben. Der Mann, der die Straßenarbeiten durchführte. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, machte der Drillbohrer in Kasimir Blaumilchs starken Händen, während er sich langsam aber sicher die Allenby Road entlang grub, in der Richtung zum Meer.
Stadtsanierung à la Kasimir Blaumilch von Ephraim Kischon. HR2 Kultur der Tag. Die Frankfurter dürfen bald über einen neuen OB entscheiden. Wir schauen nach, was so ein Oberbürgermeister alles können muss und wie es anderen Bürgermeistern in diesem harten Job geht. Die Wähler sind oftmals schwer für die Abstimmung zu begeistern. Einfache politische Mehrheiten sind selten. Wie man aber ohne sie auskommt, das berichtet Thomas Korte aus dem nordhessischen Städtchen Korbach.
Seit dem Jahr 2000 ist Klaus Friedrich Bürgermeister. Er beendete als Parteiloser die lange Ära der durch und durch SPD-Bürgermeister mit ihren sozialdemokratischen Mehrheiten im Parlament. So etwas wie politischen Rückhalt habe er gar nicht gebraucht, sagt selbstbewusst Klaus Friedrich im Rückblick auf 11 Jahre im Amt.
Die Souveränität des Bürgermeisters definiert sich ja aus der klaren Maßgabe, dass der Bürger ihn wählt. Und die Souveränität hilft natürlich auch selbstbewusst gegenüber den Parteien, um Vorschläge zu ringen, um Visionen zu entwickeln, um zu sehen, was tut der Stadt gut.
Das lässt sich gut so sagen, denn bis zum vergangenen März konnte Klaus Friedrich immer auf eine bürgerliche Mehrheit im Parlament setzen. Schließlich hatten CDU, FDP und auch die Freien Wähler ihn bei 2 Wahlen als ihren Kandidaten benannt und unterstützt. Doch mit der Kommunalwahl 2011 änderten sich die Verhältnisse. SPD und Grüne stellen nun die Mehrheit. Das habe für ihn im Prinzip nichts verändert, resümiert der Bürgermeister.
Es geht in der Regel um Sachpolitik. Und ich glaube, das ist gar nicht so entscheidend, dann für den Bürgermeister über Mehrheiten zu diskutieren, sondern die Mehrheit muss er sich immer suchen, wenn er gute Ideen hat und die Menschen überzeugen.
Das sieht naturgemäß die andere Seite deutlich anders. In diesem Fall die SPD, die viele Jahre lang ihre Rolle als Opposition nicht finden konnte und den Bürgermeister nie als parteilos, sondern als Handlungsgehilfe der bürgerlichen Parteien identifizierte. Dazu Martin Dörflinger, SPD-Fraktionsvorsitzender im Korbacher Stadtparlament.
Wir haben das in den letzten 10 Jahren gesehen, dass da natürlich das Parlament mit der Mehrheit dieser sogenannten Koop natürlich sehr eng mit Bürgermeister zusammengearbeitet hat und dass dort sehr viele Beschlüsse umgesetzt wurden, dass das natürlich alles Dinge sind, die man dann mit einer komfortablen Mehrheit durchaus durchsetzen kann. Das ist natürlich heutzutage nicht mehr möglich.
Und ein erklärtes Ziel. Die neue Mehrheit von SPD und Grünen rückt in ihrer politischen Auseinandersetzung daher die Arbeit des Bürgermeisters in den Fokus. Die anderen Parteien und ihre Positionen seien natürlich weiter wichtig für die Meinungsbildung im Parlament und machten Diskussionen dort auch notwendig, so SPD-Mann Dörflinger. Die Stadtverordnetenversammlung sei also nicht überflüssig.
Und natürlich sehr viele Beschlüsse fasst, die eine Stadt voranbringen oder auch nicht voranbringen können. Aber natürlich hat auch ein Bürgermeister mit seinem Initiativrecht und natürlich mit der Verwaltung hinter sich einen großen Informationsvorsprung den einzelnen Stadtverordneten gegenüber. Und damit natürlich auch ein großes Fund, mit dem er wuchern kann.
Falls das stimmt, konnte sich Bürgermeister Klaus Friedrich genüsslich zurücklehnen. Für seine Arbeit und seine Einflussmöglichkeiten auf die Politik und damit auf die Entwicklung der Stadt scheint sich tatsächlich wenig verändert zu haben.
Es geht immer wieder um den Einzelfall. Es geht darum zu sagen, tut es der Stadt gut und nicht tut es dem Bürgermeister gut oder tut es den Parteien gut. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Es geht immer um das Verhalten gegenüber dem Souverän, nämlich den Bürgerinnen und Bürgern.
Mit allen reden, alle mit ins Boot holen. So umschreibt Klaus Friedrich die Strategie für seine Politik. Das habe er mit der bürgerlichen Mehrheit so gehalten und das setze er jetzt nach dem politischen Wechsel im Parlament fort. Und als Parteiloser falle ihm das leichter und mache ihn auch unabhängiger.
Ich bin nicht im Zwang, Parteiprogramme umzusetzen, die die jeweiligen Parteien in ihren Wahlkämpfen der Bürgerschaft versprechen. Und ich kann somit immer wieder im Sinne der Bürgerschaft Angebote darstellen und auch Visionen entwickeln und versuchen, mit allen Parteien dann diese Ziele gemeinsam durchzusetzen.
Thomas Korte über die Stadt Korbach in Nordhessen. Und so gewinnt der Bürgermeister dann doch eine ganz zentrale Position in der Stadtpolitik. Eigentlich interessant. Dennoch, und das ist klar, die Bürger wollen wissen und sie wollen ernst genommen werden. Sie wollen sehen, was in ihrer Stadt passiert und wie entschieden wird. Schließlich sind sie, wir haben es gerade gehört, der Souverän. Das trifft auch auf Frankfurt zu. Silja Tietz über Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung und den Bürgerhaushalt, also einer der ganz kritischen Punkte jeder Stadtpolitik.
Wie kann Frankfurt sparen? Wie kann die Stadt mehr Steuern einnehmen und wofür soll sie das Geld ausgeben? Insgesamt sind in 3 Wochen rund 1300 Ideen eingegangen. Sehr viele Sparvorschläge. Und noch mehr Ausgabevorschläge.
Mein Vorschlag ist, kostenloses Schulobst für alle Grundschulen in Frankfurt zu finanzieren. Für ein gesundes Frankfurt.
Leerstehende Büroflächen in Wohnungen umwandeln. Bitte unbedingt Hortplätze schaffen.
Kein Public Viewing zur Fußball-Europameisterschaft 2012.
Hundesteuer verdoppeln. Mehreinnahmen durch eine Pferdesteuer.
Auf den Neubau von Prestigeprojekten wie das Stadthaus verzichten.
Das sind einige der Vorschläge, über die die Bürger auf der Internetseite am meisten diskutiert haben. Rund 2000 Frankfurter haben sich angemeldet, um mitzumachen. Bei über 690.000 Einwohner nicht gerade viel. Das räumt auch Stadtkämmerer Uwe Becker von der CDU ein.
Also in der Zahl hätten wir uns den ein oder anderen mehr vorstellen können. Also insofern wollen wir sicherlich beim nächsten Bürgerhaushalt noch mehr Menschen direkt zu Vorschlägen animieren. Aber dafür ist die Qualität wirklich sehr gut. Es sind sicherlich ein paar exotische Vorschläge dabei. Das gibt es immer, weil es schon auch ein bisschen wie ein Kummerkasten mit genutzt wird. Aber es sind eine ganze Reihe von Vorschlägen dabei, wo sich Bürger sehr intensiv auch mit Themen auseinandergesetzt haben, auch zum Teil sehr konkrete Umsetzungsvorschläge dabei machen, also nicht nur einfach hineinschreiben, mach das jetzt mal.
Eine Gruppe repräsentativ ausgewählter Bürger wird die Vorschläge dann nochmal diskutieren und einige auswählen. Und
davon wird sicherlich der ein oder andere Vorschlag dann auch seinen Weg in den Haushalt finden, weil, wie gesagt, eine wirklich sehr gute Qualität auch dabei ist. Und umso mehr auch Bürgerinnen und Bürger sich selbst mit eigenen Vorschlägen zum Sparen auch einbringen, umso höher ist natürlich auch ein Stück auch der Auftrag an die Politik, sich dann damit auch so auseinanderzusetzen.
Am Ende wird aber der Magistrat über die Vorschläge entscheiden. Der Bürgerhaushalt soll also nicht die repräsentative Demokratie ersetzen. Für Uwe Becker ist dieses Verfahren vielmehr eine Möglichkeit, als Politiker mit den Bürgern zu kommunizieren.
Das ist die Idee, die dahinter steht. Nicht nur alle 5 Jahre wählen gehen, sondern wirklich auch über die 5 Jahre hinweg immer wieder eigene Ideen vortragen zu können. Das ist eine neue Form auch des Stils, der Kommunikationsform der Stadt mit ihren Bürgerinnen und Bürgern. Und das ist sicherlich auch ein Fundament, auf dem auch Sparen leichter gelingen kann. Also man merkt in den Vorschlägen, dass sich die Bürger mit der Situation auseinandersetzen, dass man nicht auf Dauer auf Pump leben kann und insoweit dort die Menschen mitzunehmen auf einem Weg, der in den nächsten Jahren eben das ein oder andere Liebgewonnene zur Diskussion stellen muss. Und das ist, glaube ich, auch ein Element, was in diesem Bürgerhaushalt gewachsen ist und vielleicht auch in den nächsten Jahren noch weiter wachsen kann.
Der Frankfurter Bürgerhaushalt ist ein Forum, gemessen an der Einwohnerzahl zurzeit ein sehr kleines. Die grundsätzliche Frage, wie die Stadt ihre Finanzsituation dauerhaft verbessern kann, lässt sich so aber wahrscheinlich nicht beantworten.
Silja Tietz über die Möglichkeiten, den Frankfurter Haushalt etwas auszusortieren. Ich begrüße jetzt Dr. Oliver Merker. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Westphal.
Herr Merker, Sie sind Geograf und Gesellschafter der Firma Zebralog. Sie beraten Kommunen, Verwaltungen in der Bürgerbeteiligung. Wir haben gerade das Beispiel auch aus Frankfurt gehört. Bürger sollen in der Verwaltung, so wie ich das verstanden habe, die sollen da ein bisschen mehr zu sagen haben, denen soll das näher gebracht werden, die dürfen Vorschläge machen. Das haben wir gerade alles erfahren, aber ist das wirklich mehr als eine nette Idee?
Ja, das hängt immer ganz davon ab, wie ernsthaft Politik und Verwaltung das Bürgerbeteiligungsangebot meinen. Also wenn es eine nette Idee wäre, dann hätte praktisch das, was die Bürger und Bürger einbringen, zum Beispiel bei dem Bürgerhaushalt in Frankfurt, letztendlich keine Relevanz. In dem Moment, wo ein klares Signal kommt, eure Vorschläge, die beraten wir und über die entscheiden wir auch, ist es schon etwas mehr als ein nettes Spielchen.
Mhm. Es ist ja so eine Art Beteiligungsfenster, so nennt man das wohl. Frankfurt macht das seit dem Jahr 2011, also gerade mal, ist es ein Jahr jetzt oder noch nicht mal?
Ja, genau. Also die erste Beteiligungsphase lief Herbst 2011.
Andere Städte, aber zum Beispiel Köln, die machen das schon seit 2007. Was sind dort die Erfahrungen?
Ja, die Erfahrungen sind, dass wenn die Politik es schafft, tatsächlich die Vorschläge zu beraten und eine Rückmeldung zu geben, auch auf der Plattform selbst, wo die Bürgervorschläge eingegangen sind, dass dann durchaus auch eine gewisse Akzeptanz gegenüber diesem Beteiligungsfenster zu sehen ist. Gleichwohl gibt es auch immer die Kritiker, die sagen, das ist ja viel zu wenig. Ja, ich habe ja nur eine Chance, einen Vorschlag einzugeben, nicht aber mitzuentscheiden.
Herr Merker, jetzt machen wir das mal ein bisschen konkreter. Beteiligungsfenster, das ist ein hübscher Begriff, aber wie beteiligt man sich denn nun ganz konkret? Man schickt eine E-Mail an die Stadtverwaltung, an die Bürgerbeteiligung und sagt, ich würde vorschlagen, dass die 14 Schlaglöcher auf der Eschenheimer Straße am Kilometerstein so und so morgen sofort repariert werden. Und dann?
Ja, also die Möglichkeit, per Brief oder E-Mail so einen Vorschlag einzubringen, hat der Bürger ja grundsätzlich immer. Also die Verwaltung muss das auch immer entgegennehmen. In so einem Verfahren ist es schon ein bisschen gesteuerter. Da gibt es dann Themenbereiche, die vorgegeben werden, zu denen dann die Bürgerinnen und Bürger auf einer Plattform Vorschläge machen können.
Also Straßenpflege, Abteilung Schlagloch.
Ganz genau. Und dann werden die Vorschläge auf der Plattform gesammelt und die Bürgerinnen und Bürger selbst diskutieren die und entscheiden auch, welcher dieser Vorschläge ist denn unterstützenswert. Und am Ende haben wir vielleicht 500 oder 1000 oder wie in Köln auch 4000 Vorschläge. Aber nur die 100 Bestbewerteten werden dann letztendlich in die Beratung genommen. Das heißt, es gibt nicht nur einen Vorschlag, sondern es gibt auch einen Wettbewerb zwischen den Vorschlägen.
Also das heißt, gibt es dann auch Firmen, die bewerben sich, um die Schlaglöcher dann zu stopfen?
Firmen können sich da nicht bewerben. Also es ist schon so, dass der Bürger Vorschläge macht und dann geht das erstmal in die politischen Beratungen. Das kann schon eine Weile dauern, bis dann so ein Vorschlag auch umgesetzt wird. Wobei ein Schlagloch, was wirklich auch verkehrsgefährdend wäre, dann auch sehr schnell kurzfristig umgesetzt wird.
Herr Merker, ich will Sie jetzt nicht weiter mit meinem Schlagloch foltern. machen wir das einfach mal ein bisschen anders. Sie sagen, das ist ja auch ein komplexer Prozess. Also das heißt, die Leute wenden sich an die Bürgerbeteiligung, machen ihre Vorschläge und. Ist das nicht ein riesengroßer Verwaltungsaufwand?
Ja, also die Verwaltung hat schon was zu tun. Also Bürgerbeteiligung geht nicht spurlos an der Verwaltung vorüber.
Kostet Geld,
kostet Ressourcen, Personal. Und deswegen versucht man von der Konzeption her so zu machen, dass man eben nicht sagt, alle eingehenden Bürgervorschläge, sondern eben nur die bestbewerteten. Da versprechen wir Leistungsversprechen der Verwaltung, dass wir die fachlich beurteilen und dann in die politischen Beratungen geben. Auch die Politik darf ja nicht überlastet werden. Ich kann ja nicht tausende von Vorschlägen in ihre normalen Haushaltsberatungen mit einbeziehen, sondern da muss schon eine Fokussierung vorher stattfinden.
Herr Merker, verstehen Sie mich nicht falsch, aber riecht das nicht auch ein bisschen nach Populismus, wenn man solche Bürgerbeteiligung dann vorschlägt und sie vielleicht auch praktiziert, dass man dann sagt, ja, sicherlich, ihr seid der Souverän, ihr müsst mitbestimmen, was kostet und wie das Geld ausgegeben wird, aber letztlich steht natürlich der Bürger X dann auch von einem Wirtschaftsprüfer vorgelegten Dokument, das umfasst 120 Seiten, das lässt sich ja kaum noch durchschauen.
Ja, also die Gefahr besteht, also dass das zu einer populistischen Veranstaltung wird. Umso wichtiger ist, dass eben nicht nur ein Bürgerhaushalt angeboten wird, sondern dass eine Stadt grundsätzlich dem Bürger signalisiert, dass sie in ihren politischen Bereichen, in den unterschiedlichen Politikbereichen Bürgerinnen und Bürgerinnen mehr zuhören will und mehr Beteiligungsfenster ermöglicht. Also nur ein Bürgerhaushalt ist in der Tat dauerhaft für eine Großstadt wie Frankfurt zu wenig. Und die Stadt Frankfurt macht ja auch schon an anderen Stellen erste Angebote.
Herr Merkel, ganz kurz zum Schluss. Ist dann jetzt der Job des neuen Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin in Frankfurt auch Macht vielleicht ein bisschen mehr zu teilen, mehr auf Netzwerke zu achten?
Ja, also ich denke schon, dass es zum modernen Politiker, Politikerin gehört, mehr zuzuhören und auch diese sozialen Netzwerke, vor allen Dingen auch die, die sich im Internet organisieren, mehr einzubeziehen, da mehr zu hören, grundsätzlich auch mehr zu beobachten, aber auch selbst aktiv zu werden und Beteiligungsverfahren zu initiieren und anzubieten, um einfach einen direkteren Draht zum Bürger hinzubekommen.
Das war Dr. Oliver Merker von der Firma Zebralog. Haben Sie vielen Dank und auf Wiederhören. HR2 Kultur der Tag. In Frankfurt wird der OB neu gewählt am 11. März. Die Bürger interessiert vor allem, wie sie sich an der Zukunft ihrer Stadt beteiligen können. Es muss ja nicht genauso sein, wie es Ephraim Kishon im Blaumilchkanal beschreibt.
Gegen Abend gelang es der Polizei mit übermenschlicher Anstrengung und stellenweise unter Verwendung von Tränengasbomben eine Art Ordnung in das Chaos zu bringen. Ihre berittenen Kollegen und deren Pferde im Zustand völliger Erschöpfung zu bergen und den gesamten Verkehr im Umkreis von 2 Kilometern zu sperren. Inzwischen hatte sich Kasimir Blaumilch bis zur Rambamstraße durchgegraben, vom unablässigen Ta-ta-ta-ta-ta-ta seines Drillbohrers und von seinen 4 rostigen Öltrommeln getreulich begleitet. Fassungslos sahen die Bewohner der Allenby Road diese einstmals so wichtige Verkehrsader in einen von Makadam-Schotter übersäten Wüstenpfad verwandelt, auf dem sich selbst die Fußgänger nur mit Mühe fortbewegen konnten, Fahrzeuge überhaupt nicht. Aber die eigentliche Verkehrskatastrophe trat erst allmählich zutage. Infolge des Wegfalls von Allenby Road und Rothschild Boulevard waren die Seitenstraßen einer Überlastung ausgesetzt, der sich nur durch sofortige Verbreiterung beikommen ließ. Die Regierung legte eine Anleihe auf, um die erforderlichen Geldmittel flüssig zu machen. Und da sich die Verlegung der Autobusremise nach Norden als unaufschiebbar erwies, musste die Wohnsiedlung Rabbi Schmuck in aller Eile geschleift werden.
Tja, so hat das der gute Herr Blaumilch in Tel Aviv praktiziert, aus der Erzählung von Ephraim Kishon, der Blaumilchkanal. Auch das ist Stadtplanung. Der Tag auf HR2 Kultur. Jeder will heute wissen, wie und wohin sich die eigene Stadt oder Kommune entwickelt. Mitbestimmung bei der Entscheidung ist gefordert. Deshalb wird der Bürger, wie jetzt auch in Frankfurt am 11. März bei der OB-Wahl, durchaus sehr ernst genommen. Aber was sind denn nun eigentlich die Themen, die zur Debatte stehen? Tobias Lübben berichtet über das Thema für Frankfurt.
Kaum ein Politikfeld eignet sich so gut fürs Pläne-Schmieden und für Wahlkampfversprechen wie die Verkehrspolitik. Und in einem Punkt sind sich alle Frankfurter OB-Kandidaten einig, sie predigen die Abkehr vom Auto. Das tut die grüne Kandidatin Rosemarie Heilig.
Wir brauchen keine autofreundliche Stadt, sondern ich möchte eine menschenfreundliche Stadt. Ich möchte, dass die Fußgängerinnen besser unterwegs sein können. Und das gilt für die Fahrradfahrer gleichermaßen.
Und auch der CDU-Bewerber Boris Rhein setzt auf Alternativen zum Auto.
Wir müssen was für den öffentlichen Personennahverkehr tun, weil wenn hier 300.000 Menschen einpendeln, im tagtäglichen wieder auspendeln, dann wird es nicht ausschließlich damit gehen, dass Autos rein und rausfahren und Individualverkehr rein und rausfährt.
Alle fordern den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Und die Kandidaten von SPD, Linke und Piratenpartei wollen Bus und Bahn auch billiger machen. Das Geld ist der Faktor, an dem schon viele verkehrspolitische Projekte gescheitert sind. Das gilt besonders für den Ausbau des Schienennetzes. Erst vor wenigen Wochen hat die schwarz-grüne Koalition in Frankfurt ein Projekt gestrichen. Die Verlängerung der Linie U5 zum Frankfurter Berg, ein wachsender Stadtteil, dem eine Straßenbahnanbindung gut getan hätte. Sparen ist auch bei der Erschließung des neuen Europaviertels angesagt. Statt mit einer U-Bahn soll es mit einer kostengünstigeren Straßenbahn angebunden werden. Das sind bittere Pillen für den Mann, der im Frankfurter Magistrat die Verkehrspolitik verantwortet, der Grünen-Politiker Stefan Mayer.
Die Haushaltskommission hat jetzt den Vorschlag gemacht, der natürlich keine Begeisterung bei mir als Verkehrsdezernent auslösen kann. Wir hätten all diese Projekte gebraucht, genauso wie wir den Einstieg in die Straßenbahnringlinie brauchen, die wir dieses Jahr mit der Straßenbahn in der Stresemannallee realisieren werden. Wir haben ja ein sehr großes, sehr umfangreiches und auch sehr teures Programm in den nächsten Jahren abzuwickeln.
Und dabei will sich die Stadt erstmal auf die Projekte konzentrieren, die sie in Eigenregie umsetzen kann, ohne die Nachbarkommunen. Die große Vision einer geeinten Rhein-Main-Region, die ein übergreifendes Verkehrskonzept vorantreibt, das ist vorläufig eben nur eine Vision. Anschauliches Beispiel dafür sind 2 S-Bahn-Projekte, die schon seit Jahrzehnten auf eine Umsetzung warten. Da ist einmal die Nordmainische S-Bahn, die Frankfurt mit Hanau und dem Main-Kinzig-Kreis verbinden soll. Und dann ist da die sogenannte Regionaltangente West, die in einem großen Bogen vom Vordertaunus über den Frankfurter Flughafen in den Landkreis Offenbach führen soll. Bei beiden Projekten steht der entscheidende Schritt seit Jahren aus: der Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung zwischen den beteiligten Kommunen, dem Land Hessen und dem Bund. Und dafür wird es jetzt eng, denn die bisherige Gesetzesgrundlage, das sogenannte Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, läuft in wenigen Jahren aus. Zum Glück sind nicht alle Vorhaben so teuer wie der Ausbau des Schienennetzes. Ein Projekt, das Schwarz-Grün in Frankfurt beschlossen hat, ist vergleichsweise günstig. Es reicht, ein paar Schilder aufzustellen. Es geht um ein Tempolimit in den Nachtstunden. Auf 5 besonders verkehrsreichen Straßen sollen nachts nur noch 30 Stundenkilometer erlaubt sein. Bald soll es losgehen, sagt Meyer.
Das Projekt ist gegenwärtig in der Vorbereitung. Wir gehen aber davon aus, dass es dieses Jahr zum Laufen kommen wird, mit einem offenen Ausgang.
Denn möglicherweise erweist sich das Tempolimit für die nachhaltige Lärmminderung als genauso wirkungslos wie die Umweltzone für die Feinstaubreduzierung. Seit über 3 Jahren gelten jetzt in Frankfurt Fahrverbote für Autos mit besonders hohem Schadstoffausstoß. Und dennoch werden die Feinstaubgrenzwerte genauso häufig überschritten wie zuvor. Experten sagen, dass eine Umweltzone nur in Frankfurt eben nicht ausreiche. Die ganze Region müsse mitziehen. Aber wie schwer es ist, eine ganze Region und möglicherweise auch noch Land und Bund auf ein Verkehrskonzept einzuschwören, das hat sich ja schon bei den S-Bahnen gezeigt.
Damit ist deutlich, und Tobias Lübben hat das in seinem Beitrag klar zum Ausdruck gebracht, ein Ende von immer weiteren Maximalforderungen, auch was die Verkehrsberuhigung in Städten angeht, die ist überhaupt nicht in Sicht. Ich begrüße jetzt Professor Heiner Monheim. Sie sind Stadt- und Verkehrsgeograf an der Universität in Trier. Guten Abend, Herr Monheim.
Schönen guten Abend.
Ist das jetzt die Ultima Ratio? Autofreie Städte, null Lärm, Flugzeuge, die auch mit was immer fliegen sollen, aber sie sollen auf keinen Fall Lärm machen? Oder ist das einfach nur Jammern auf hohem Niveau?
Nein, ich glaube schon, dass der Lärm ein sehr virulentes Problem ist. Wenn Sie an irgendeiner der hochbelasteten Frankfurter Hauptverkehrsstraßen in der Kernstadt oder auch am Umland wohnen, dann sind Sie natürlich echtes Lärmopfer. Und dann wissen Sie, Ihre Lebenserwartung wird 6 bis 8 Jahre kürzer sein als die der Menschen, die in der Sackgasse im Villenviertel ohne Verkehrslärm leben. Sie wissen, dass Ihr Risiko für Kreislauf- und Infarktprobleme sehr viel größer ist. Also Lärm ist nicht irgendwie ein Kavaliersdelikt, sondern Lärm ist eine Pest. Und da sind halt Hunderttausende, die an der Pest leiden. Und diese Pest fällt nicht vom Himmel, sondern das ist der Autoverkehr, der diese Pest, teilweise auch der Bahnverkehr, der diese Pest verursacht.
Und ist menschengemacht, Herr Monheim. Ja. Alle wollen in den Städten wohnen. Es ziehen immer mehr Leute in die Städte rein. Gleichzeitig will aber keiner die Auswirkungen haben. Ist das ein Widerspruch zu dem, was Sie eigentlich vertreten, dass Sie sagen, es müssen neue Verkehrskonzepte hergestellt werden? Es muss autofreie Innenstädte geben. Es muss mehr Fahrradwege geben.
Also wir fangen erstmal an, was sehr positiv ist, ist, dass die sogenannte Suburbanisierung, die Zersiedlung, das Ziehen der Leute an den Stadtrand ins Grüne, dass das zu Ende ist. Das ist aus vielerlei Gründen positiv. Also wir müssen dafür keinen Wald mehr planieren, keine Äcker mehr asphaltieren. Und dass die Leute zurück in die Städte wollen, zumal wenn sie ein bisschen älter werden. Und auch wenn sie Kinder haben. Lange hieß es ja, hast du Kind, musst du Haus mit Garten, großen Grundstück haben. Das ist erstmal sehr positiv. Und das hat auch unmittelbare positive Auswirkungen auf den Verkehr. Weil wenn die Leute wieder mehr drinnen wohnen, dann wird insgesamt der Autoverkehr weniger. Es wird seltener gefahren, weil man den Laden um die Ecke hat. Es wird kürzer gefahren, weil die Ziele näher liegen. Und es wird auch weniger Auto gefahren, weil es attraktive Alternativen gibt. Also man kann natürlich mehr mit dem Fahrrad machen. Ja. Man hat einen guten öffentlichen Verkehr. Und deswegen ist das alles erstmal sehr positiv. Aber die Stadt kann daraus viel mehr machen, wenn sie das jetzt auch nutzt wirklich.
Das heißt, wir brauchen keine großen Einkaufszentren mehr, zu denen wir hinfahren wollen, Computer, Supermärkte etc. etc.
Ja, natürlich. Also alles das, was sich Markt schimpft und auf der grünen Wiese ist, gehört da eigentlich nicht hin. Das sind Fehlentwicklungen der letzten 30, 40 Jahre.
Zurück zum Einzelhandel, Herr Monheim?
Ja, im Prinzip ja. Je kleinteiliger, desto besser.
Wird natürlich teurer, Herr Monheim.
Ja, ist aber kein Problem. Sie müssen halt immer Ihre Verkehrskosten mit dazu rechnen und Automobilität wird in den nächsten Jahren immer, immer teurer werden und plötzlich ist das Schnäppchen, was Sie auf der grünen Wiese sich ergattert haben, doppelt so teuer, als auf der Rechnung draufsteht, weil Sie einfach die Mobilität noch mit reinrechnen müssen.
Ist es denn so, dass das Zauberwort dabei ist, Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs?
Im Prinzip ja, aber bitte richtig. Also wir haben in den letzten 20, 30 Jahren in der Förderung des öffentlichen Verkehrs auch in der Region Frankfurt, denke ich, eine Menge Fehler gemacht. Wir haben relativ viel in teure Stadtbahninvestitionen, teilweise auch teure Tunnelinvestitionen gesteckt. Da hätten wir mal besser den Weg gewählt, den die Franzosen in ihren großen Städten gewählt haben. Da gibt es eine massive Renaissance der Straßenbahn. Frankfurt ist als Region immerhin in so einer Mittelposition. Also in Frankfurt fahren ja auch echte Straßenbahnen noch. Aber der Umgang mit diesen Straßenbahnen, die Frage, wie schnell bauen wir die weiter aus, wie gestalten wir die Trassen, da kann Frankfurt noch eine Menge lernen. Und dann geht es um etwas, was in Frankfurt sicher noch unterentwickelt ist, nämlich das Thema Quartiersbusse. Also wenn die Menschen immer älter werden, das werden die ja, und wenn sie plötzlich mit dem Rollator unterwegs sind, dann sind 400 Meter zur Haltestelle für sie eine Qual. Also da muss die Haltestelle halt um die Ecke sein. Und deswegen brauchen wir kleinere Systeme. Also der öffentliche Verkehr darf nicht nur mit Riesen-Jumbo-Technik ankommen, Großraumgelenkbusse oder sowas, sondern der Midibus und der Minibus müssen ganz normale Angebote im öffentlichen Busverkehr werden.
Wir haben ja noch Karneval, da gibt's ein Lied. Das heißt, wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld?
Na gut, also das Einzige, was wir wirklich nicht mehr bezahlen können, ist der Autoverkehr. Der öffentliche Verkehr ist so teuer nicht. Wir reden uns das immer ein, er sei wahnsinnig defizitär. Das Defizitärste, was es gibt, ist Autoverkehr. Also wenn Sie sich einfach mal die Milliardeninvestitionen, die in Frankfurt ins Parken gesteckt wurden, und ganz viele Arbeitgeber stellen ihren Beschäftigten diese Parkplätze immer noch umsonst zur Verfügung. Das ist eine versteckte Subvention. Die Fußgänger kriegen nichts, also dem bezahlt niemand was. Die Autofahrer kriegen, wenn sie das mal hochrechnen, was so eine Tiefgarage kostet, dann kriegt so ein Autofahrer von seinem Arbeitgeber pro Jahr 6, 8, 10.000 Euro geschenkt.
Ist das politisch durchsetzbar, was Sie wollen?
Ja, mindestens gibt es Regionen in Europa, wo man da etwas, ich sag mal, konsequenter und energischer rangeht. Unser südlicher Nachbar Schweiz macht das sehr viel besser. Die Norweger oder überhaupt die Skandinavier sind munter am Mautthema dran. Das Mautthema wird auch in Deutschland irgendwann mal aktuell werden, weil eben der Autoverkehr nicht mehr bezahlbar ist. Und wenn man ihn dann sich immer noch auf hohem Niveau leisten will, dann muss man kassieren. Also da werden die Autofahrer zahlen müssen.
Ist aber nicht so richtig das Beispiel für hochindustrialisierte Länder, die Skandinavier und die Schweizer. Die Schweizer und die Skandinavier.
Ja, also erstens sind das hochentwickelte Ökonomien. Da würde ich, also die Schweiz ist eine der höchstentwickelten Ökonomien überhaupt. Und wenn wir jetzt diese Strategie mit dem Autoverkehr, ich sag mal, insgesamt reserviert und effizient umzugehen. Also was wir machen ist doch, wir bescheißen doch die Autofahrer dauernd. Wir schicken die jeden Tag aufs Neue in den Stau. Wir suggerieren ihnen, es wäre alles flüssig und dann sind sie immer wieder im Stau, ärgern sich grün und gelb. So, da ist doch viel konsequenter, den Autofahrern von Anfang an zu sagen, liebe Leute, wir können euch keinen roten Teppich ausrollen. Überlegt euch, ob ihr so viel rumfahren müsst, wie ihr das zurzeit macht. Wir bieten euch stattdessen Alternativen.
Mit Professor Heiner Monheim von der Universität in Trier sprach ich vor unserer Sendung. HR2 Kultur der Tag. Bald wird in Frankfurt ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Grund genug, danach zu fragen, welche wichtigen Entscheidungen heutige Metropolen, wenn man Frankfurt so sehen möchte, welche wichtigen Entscheidungen diese Städte noch vor sich haben. Verkehrsprobleme sind dabei ein zentrales Thema. Ephraim Kischern hat für neue stadtplanerische Konzepte aber auch einen feinen Sinn gehabt. Seine Hauptperson, Kasimir Blaumilch, hatte seine ganz eigenwillige Methode, das zu beweisen.
Die Allenby Road war um diese Zeit nicht mehr zu erkennen. Zwischen Beton- und Makadamwellen zog sich ein tiefer Graben, von Wolken feinen Staubes überlagert. Aus geborstenen Wasserleitungen schossen gelegentlich hohe Springfontänen empor. Die Wohnhäuser standen leer. Jetzt, auf dem Höhepunkt der Krise, zeigte sich der politische Weitblick Piotr Amals, des Generalmanagers für Straßenbauprojekte. Er lud Chaim Pfeifenstein, den Leiter der städtischen Straßenbauabteilung, zu einer Konferenz und nach mehrstündigen erregten Debatten einigte man sich dahin, dass die Straßenarbeiten so lange suspendiert bleiben sollten, bis eine parlamentarische Kommission den Sachverhalt untersucht hätte. Das Kabinett und die Präsidentschaftskanzlei erhielten je ein Memorandum über diese Vereinbarung. Sie war bereits überflüssig geworden. Wenige Tage zuvor hatte Kasimir Blaumilch seine Bohrarbeiten durch eine geniale Linkswendung abgekürzt und erreichte noch am selben Abend die offene See. Was weiter geschah, ist nicht mehr aufregend. Das Meerwasser ergoss sich in den vormals als Allenby Road bekannten Kanal und alsbald schäumte es auch an die Ufer des Rothschild-Boulevards. Es dauerte nicht lange, bis die Stadt der neuen Möglichkeiten gewahr wurde, die sich da boten, bis die ersten Wassertaxis auftauchten und die ersten Privatmotorboote sich ihnen zugesellten. Neues, pulsierendes Leben griff allenthalben um sich. Die offizielle Inbetriebnahme der Wasserwege erfolgte in feierlicher Weise durch den Bürgermeister, der dem Bauunternehmen Soleil Bonnet für die planmäßige Vollendung des gewaltigen Projektes in bewegten Worten dankte und abschließend bekannt gab, dass Tel Aviv fortan den Beinamen »Das Venedig des Mittleren Ostens« führen würde.
Das war ein Auszug aus Ephraim Kishons Blaumilchkanal. HR2 Kultur von Bürgern und Meistern. Was wird aus meiner Stadt, fragen wir anlässlich der OB-Wahl am 11. März. Ich begrüße jetzt Dieter Batetzko. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Herr Batetzko, Sie sind der Architekturkritiker der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Haben Sie auch schon manchmal den Wunsch gehabt, dass ein Kasimir Blaumilch durch Frankfurt geht und hier mal richtig arbeitet?
Wenn ein solcher Chaot ist wie der von Herrn Kishon, dann ja, vielleicht in manchen Bezirken, die Frankfurt tot gebaut hat, aber generell eher nicht.
Herr Batetzko, das Stichwort ist mehrmals in dieser Sendung gefallen. Gentrifizierung. Es geht dabei, um das nochmal ganz kurz in Erinnerung zu bringen, um eigentlich den Umbau, um das mal ganz technisch zu sagen, von Stadtteilen, von Gebäuden, von Straßen zu einer etwas qualitativ höher eingeschätzten und wertigen Wohnlage. Würden Sie das erstmal so teilen von der Begrifflichkeit her?
Ja, das auf jeden Fall. Ja, das ist sehr präzise.
Ist denn das etwas, Herr Batetzko, das man sowieso in Städten ständig feststellt, dass es Stadtteile gibt, die kommen in Mode, dort ziehen Leute hin, die haben ein bisschen mehr Geld, dann kommen die Künstler oder auch umgekehrt und dann müssen halt andere Leute, weil es zu teuer wird, den Stadtteil verlassen? Oder ist das einfach ein bisschen zu defätistisch, das einfach so hinzunehmen?
Ich denke, es ist, man sollte es nicht hinnehmen. Also um auf Ihre Anfangsfrage einzugehen, wir kennen dieses Phänomen schon sehr lange. Also eigentlich ist es so alt wie die industrialisierte und die kapitalistische Stadt, würde ich sagen. Beschrieben, ausführlich beschrieben und präzise beschrieben wurde es von Jane Jacobs schon in den 60er Jahren. Mit ihrem damals sozusagen weltberühmten Buch vom Leben und Sterben großer amerikanischer Städte. Da hat die das ganz genau nachgezeichnet. Aktuell aber, und das trifft dieses Wort von der Gentrifizierung nochmal ganz exakt, wenn wir auf Frankfurt zu sprechen kommen, kann man in Frankfurt von einer wahren Gentrifizierungswelle sprechen. Die Stadt hat ja das Glück oder Unglück, wie Sie wollen, dass rings um ihren ehemals mittelalterlichen Stadtkern, heute City, sich sehr schöne, dicht bebaute und zum Teil auch über den Krieg gerettete Wohnviertel ziehen. Eines davon, das Westend, war schon einmal in den 70er Jahren, ich erinnere nur an die berühmten Häuserkämpfe, bedroht von dem Wandel in ein Büroviertel. Jetzt, würde ich sagen, ist es bedroht vom Wandel in ein Luxus-Wohnghetto. Die jetzigen Bewohner dort können sich die Mieten nicht mehr leisten, drängen in das angrenzende, auch sehr lebendige, sehr schöne, mit Altbaubestand gesegnete Nordend. Dessen Bewohner drängen in das Ostend und diejenigen, die in dem einigermaßen günstigen Ostend vor Jahren noch günstigen Ostend gelebt haben, werden allmählich an die Peripherie vertrieben. Und das ist der Missstand in Frankfurt, der krasse, der im Moment auch die Bürger, glaube ich, sehr beschäftigt.
Herr Batetzko, ist das denn nicht vielleicht auch der alternativ luxuriöse Lebensstil, der dann die Stadtteile dann doch wieder gleich macht? Stichwort Prenzlauer Berg.
Ja, natürlich. Also ich denke schon, und dafür ist das Westend, das ich eben angesprochen habe, schon ein Beispiel sozusagen nochmal auf einem höheren Anspruchsniveau. Aber die Individualität, die Eigenart des Westends, sprich Frankfurter Klassizismus, eine bestimmte intellektuelle Schicht auch, die dort gelebt hat, beginnt sich jetzt mit den Luxussanierungen anzugleichen an einen Standard, den Sie ebenso finden in München oder in Zürich oder Lissabon oder Madrid. Also die Stadtteile und damit letztlich auch die Städte verlieren zunehmend, gerade auch wenn sie eigentlich aufgewertet sollen, ihre Individualität, ihre Eigenart und damit letztlich auch ihren Reiz.
Herr Bartetzko, Sie sind Frankfurter, Sie beobachten die Stadt seit vielen Jahren unter spezifischen Blickwinkeln, ganz gewiss. Gibt es eine Entwicklung der letzten 20 bis 30 Jahre, von der Sie glauben, dass Frankfurt dadurch attraktiver, interessanter geworden ist?
Es gibt eine Entwicklung, die ich mit dem Abstrich wieder, leider ist sie bisher nur vorbehalten finanzkräftigen Kreisen, aber die ich sehr befürworte und für sehr wichtig halte, das wäre zum einen das Rückerobern mit Wohnungen der City, die eine Zeit lang völlig ausgestorben war und in der man jetzt in den letzten, sagen wir 10 Jahren ungefähr, anfängt zu experimentieren, erfolgreich zu experimentieren mit Wohnformen, Wohnhochhäusern insbesondere, die in die Skyline und in die Hochhausviertel auch wieder einigermaßen Leben bringen. Das wäre eine Entwicklung, die, wenn sie für breitere Kreise sich erschließen würde, Frankfurt hervorragend zu Gesicht stünde sozusagen. Die zweite Entwicklung ist der Umbau, Stichwort Wohnen am Fluss, zurück zum Fluss, der Wandel des Westhafens in ein Wohnviertel und ebenfalls des Osthafens, zumindest zum Teil, in ein doch sehr angenehmes Wohnviertel, das auch eine bestimmte Art von Individualität noch einmal entwickelt hat.
Das war Dieter Bartetzko, Architekturkritiker der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Vielen Dank und auf Wiederhören. Am 11. März wird in Frankfurt ein neuer OB gewählt, also eine Oberbürgermeisterin oder ein Oberbürgermeister. Vielleicht schauen Sie sich die Kandidaten einmal genauer an. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören. Im Studio heute Uwe Westphal. Und falls es Ihnen nun in Frankfurt überhaupt nicht gefällt, dann haben wir hier noch einige Städte für Sie gefunden.
That desert bear, man. Travel, I've had my share, man. I've been everywhere.
Have you been to Berlin?
I've been Berlin, Dresden, Leipzig, Dusseldorf, Dortmund, Stuttgart, Saarbrücken, Mulhouse, Hartheim, Turkheim, Mannheim, Hartheims, Hamburg, Freiburg, Offenburg, Nuremberg, Frankfurt, Erfurt, Schweinfurt, Kuppertau, Solingen, Göppingen, Tuttingen, Tübingen. I've been everywhere.
Have you been to Cottbus?
Been to Cottbus, Chemnitz, Weimar, Potsdam, Wolfsburg, Braunschweig, Würzburg, Heidelberg, Ingolstadt, Heilbronn, München, Augsburg, Einbeck, Oldenburg, Marienburg, Brandenburg, Homburg, Marburg, Osnabrück, Bielefeld, Neustadt, Darmstadt, Potsdam.
HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.